Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Gruppe Random House und BOD. Und wir haben die Chance genutzt, eine Lektorin bzw. die Verlagsleiterin tatsächlich vom Blanc-Vallée Verlag einzuladen, die auch zur Verlagsgruppe Random House gehören, um ihnen mehr über das Thema das geheime Leben der Figuren zu erzählen. Wir haben das Thema nochmal ein bisschen spezifiziert von Lektoren geben Rat eben zu das geheime Leben der Figuren. Und der Vortrag geht ja jetzt eine halbe Stunde, aber Frau Delair wird nachher bei uns direkt gegenüber am 26-Stand noch für weitere Fragen ein paar Minuten zur Verfügung stehen, falls der ein oder andere noch ein persönliches Wort mit ihr wechseln möchte. Und da die Zeit knapp ist, gebe ich direkt weiter an Eleonore Delair. Schön, dass du da bist.
Dankeschön. Was ich gleich erzählen werde, ist letzten Endes subjektiv, weil ein Lektor, wenn er Figuren mag, Romane mag, eigentlich nach seinem eigenen Geschmack geht. Wir versuchen zwar so objektiv wie möglich zu sein, aber was ich jetzt erzähle, ist so, wie ich es sehe, wenn ich Bücher redigiere, wenn ich neue Autoren suche und auch für Bücher, die zu uns passen, also zu Blanc-Vallée, Limes und Penhaligon. Das heißt, wir suchen Bücher, wir suchen Autoren, wir suchen Figuren, die eine Geschichte tragen. Bei uns gibt es einen Anfang, eine Mitte, einen Schluss. Es sind immer Geschichten. Und was ich jetzt über diese Figuren erzählen werde, ist in diesem Hinblick. Wie tragen meine Figuren meine Geschichte und wie treiben diese Figuren meine Geschichte voran? Ich habe mir zuerst überlegt, was ist die Gemeinsamkeit dieser Figuren, die es geschafft haben, zu einer Redewendung zu werden? Also, er ist ein Blaubart, sie ist eine richtige Lolita. Pass auf, er ist ein Mr. Ripley. Oder sie ist eine Madame Bovary. Oder man sagt auch, er ist wirklich ein Mr. Darcy. Und jeder versteht, was es bedeutet. Ein Blaubart ist jemand, der grausam ist. Sofort hat man ein Bild im Kopf. Eine Lolita ist halt eine sehr junge, ein junges Mädchen, aber das sich eine Männerverführerin, die sehr jung aussieht. Pass auf, er ist ein Mr. Ripley. Mr. Ripley ist der zwiespältige Mensch. Der ist ein gefährlicher Mensch. Und wenn jemand ihnen sagt, du bist ein Mr. Ripley, glaube ich nicht, dass es ein Kompliment ist. Und sie ist eine Madame Bovary, ist, glaube ich, auch kein Kompliment unbedingt. Das ist eher eine Frau, die vieles in Frage stellt, die unglücklich ist und so weiter. Und wenn man sieht, außer Blaubart, ich habe keinen Film gefunden, die sind auch nicht nur der Titel von dem Roman geworden, sondern auch der Titel von einem Film, weil sie das Sinnbild für diese Geschichte sind. Ich habe mir auch angeguckt, die Lieblingsbücher der Deutschen, also das erste ist Tolkien, der Herr der Ringe. Dann kommt die Bibel, da sind die Figuren auch sehr wichtig und haben eine sehr große Bedeutung. Ken Follett, die Säulen der Erde, Süßkind. Das sind sehr unterschiedliche Bücher, aber das Besondere daran ist, meiner Meinung nach, dass ihre Figuren sehr vielfältig sind und charakterstark. Egal ob Herr der Ringe, Tolkien, das ist High Fantasy. Eigentlich in der High Fantasy ist die Figur nicht wichtig. Wichtig ist die Welt. Diese Welt ist eigentlich eine eigenständige Figur, aber sie lebt von den verschiedenen Charakteren. Harry Potter, das ist Heroic Fantasy. Da ist die Figur sehr, sehr wichtig, weil das ist die Entwicklung eines Helden. Bei Diana Gabaldon, ich glaube, diese Reihe, es gibt jetzt 9 Bände. Wenn nur die Welt spannend wäre, wenn nur die Geschichte spannend wäre, hätte Diana Gabaldon nicht geschafft, 20 Jahre lang zu schreiben. Was die Kraft dieses Romans oder dieser Reihe ist, sind die Hauptfiguren Claire und James. Die einfach über die Jahre, die Jahrhunderte, die Welten, die Menschen packen. Und man liest Diana Gabaldon, glaube ich, wegen dieser Welt, aber auch, weil man wissen will, was mit diesen Figuren passiert und wie die sich entwickeln. Und dann gibt es links 2, die sind ganz anders. Das obere, das Parfum von Süßkind, also die Figur, die Grenouille, die die Hauptrolle spielt, ist nicht Namensgeber, aber ich glaube nicht, dass das Parfüm von Süßkind das geworden wäre, was es ist, wenn Grenouille nicht da wäre. Mit dem, was er darstellt, die Verdorbenheit, die komplizierte Welt. Wir können auch, uns auch mit ihm identifizieren. Und dann ist der kleine Prinz. Der kleine Prinz, ich glaube nicht, dass es irgendjemand gibt, der den nicht kennt oder nicht mehr ausstehen kann, weil er immer zitiert wird. Aber Saint-Exupéry hat es geschafft, eine Figur zu schaffen, die über Jahrzehnte hinweg Menschen anspricht, weil er einfach ist, weil er unsere Bedürfnisse erfüllt. Was es im, also theoretisch bedeutet, also es ist nur meine Sicht der Dinge, es ist die Frage, ist eine Romanfigur ein Mensch oder kein Mensch? Ist es wichtig, dass es ein Mensch ist? Nein, es kann ein Vampir sein, es kann alles sein. Es kann ein Hobbit sein, es kann ein Drache sein, aber trotzdem haben die meistens diese menschlichen Gefühle. Wir können uns mit denen identifizieren. Es ist wichtig, egal was man schreibt, meiner Meinung nach, dass es glaubwürdige und komplexe Figuren sind. Und was hilft, ist, dass man sich immer überlegt, was sind die Fakten hinter dieser Figuren, was sind deren Motivationen, gibt es einen Wandel und was ist die Symbolik dieser Figur. Wenn man sich Figuren überlegt und während ich redigiere, frage ich meine Autoren immer, wer sind diese Figuren, wo kommen die her, haben sie ein Zuhause und haben sie eine Familie oder keine Familie, das beeinflusst auch die Entwicklung dieser Figuren. Wenn es zeitgenössische Romane sind, aber auch in der Fantasy, würde ich sagen, haben die eine politische Neigung. Was sind deren Vorlieben und Marotten? Es müssen vielfältige, komplizierte Menschen sein, wie wir. Und sie müssen, das zeige ich nachher, sollte jemand sie fragen, was macht diese Figur, wo kommt die her, würde ich sagen, muss man diese Fragen beantworten können als Autor. Die Beweggründe einer Figur sind sehr, sehr wichtig, weil die Geschichte tragen, vorantreiben. Es ist bei den Romanen, die ich gerne lese, letzten Endes, ist es nicht die Figur, also es ist nicht die Geschichte, die die Figuren vorantreibt, sondern die Figuren, die die Geschichte vorantreiben. Es kann sein, dass diese Figur Opfer dieser Welt ist und die Geschichte zwingt diese Figur etwas zu tun. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass die Figur die Handlung vorantreibt und keine Ausrede ist. Es muss immer im Dienste der Figur sein und die müssen zusammen funktionieren. Was ich wichtig finde, ist die Symbolik. Also einerseits ist es ein vielfältiger Mensch, der wie wir Bedürfnisse hat, Träume und so weiter. Aber was ist auch wichtig ist, wofür steht diese Figur? Der kleine Prinz steht für ein Ideal. Grenouille das Parfüm steht für diese verdorbene Welt. Sofort müssen wir ein Bild im Kopf haben und sofort das nachvollziehen, das bringt auch, führt auch dazu, dass der Leser anfängt, sich Gedanken zu machen, diese Figur zu hinterfragen. Es gibt sogar die erfolgreichsten Autoren haben sowas, also eine Figurenkarteikarte. Also ich habe den Prinz genommen, weil ich glaube, das ist weltweit das beliebteste Spiel der Welt. Wer bin ich? Oder was bin ich? Und meiner Meinung nach, es muss nicht alles im Roman sein, auf keinen Fall, sonst wird es nie enden. Aber es ist sehr wichtig, dass man im Kopf hat, was diese verschiedenen Figuren machen. Ich kenne eine Bestseller-Autorin, die hat für jede Figur eine Karteikarte mit Name, Vorname, Geschwister, was sie früher gemacht hat, was sie mag, was sie nicht mag, welche Musik sie hört, welche Bücher sie gelesen hat. Und auch zum Beispiel, sie sucht sich immer im Internet so Foto von Schauspielern. Wer könnte es sein? Und dann kann sie beschreiben. Es muss wirklich nicht alles im Buch sein. Aber das muss man im Kopf haben können. Und das hilft dann auch, komplexe und glaubwürdige Figuren zu gestalten. Diese Autoren haben nicht nur, wie gesagt, diese Karteikarten, sondern auch ein Exposé. Also es gibt ein kleines Exposé. Nur einen roten Leitfaden. Es gibt auch Autoren, die haben sogar ein Kapitel-Exposé. Also das Buch hat am Schluss 600 Seiten. Beim Kapitel-Exposé sind es so 200, wo wirklich genau beschrieben wird, wie diese Figur sich entwickelt. Aber letzten Endes, eine richtig gute Figur, die hält sich nicht am Exposé. Die entwickelt ein Eigenleben, weil er wie ein Mensch trifft es dann Entscheidungen. Und am Ende, ich habe ein Exposé gelesen mit der Geschichte von XY. 6 Monate später bekomme ich das Manuskript von dem Autor und sie sagt mir, es tut mir leid, der wollte nicht sterben. Und ich sage, das ist nicht schlimm. Ist die Geschichte stimmig? Die Geschichte hat sich weiterentwickelt. Oder es ist auch schon passiert, dass sie gesagt haben, die wollten sich nicht lieben. Ich hatte geplant, dass er und sie zusammenkommen am Schluss, aber letzten Endes war es eine andere Figur. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ich finde es immer sehr seltsam, wenn dieses Kapitel-Exposé vom Anfang genauso ist am Schluss. Das heißt, das sind keine richtigen Figuren, die leben, sondern es sind Klischees. Und die sich nicht weiterentwickelt haben und die Geschichte nicht weiterentwickelt haben. Deswegen habe ich mir auch überlegt, also was sind die 5 vermeidbare Fehler bei Figurenentwicklung? Das wandelnde Klischee, das ist nicht zu ertragen. Also Lektorinnen mögen das nicht, aber Leser auch nicht. Das geht 1-2 Mal, aber irgendwann sagt man, das will ich nicht mehr lesen. Also die müssen Kanten haben, die müssen kompliziert sein. Und manche Klischees funktionieren, also der 50 Shades of Grey Klischee, der hat funktioniert, weil er entspricht manchen Bedürfnissen. Und dann wurde er mehrfach kopiert. Das zeigt also, er ist ein Klischee, so ein Mann, es tut mir leid, den gibt's nicht. Ja. Und die fehlende Motivation, das, warum tut eine Figur das, was sie tut? Gibt es einen Grund? Ist es nur, damit die Geschichte vorankommt? Das ist nicht gut. Es ist kein Alibi. Man muss immer überlegen, warum hat meine Figur das getan? Entspricht es auch ihrer Geschichte, ihrer Vorgeschichte? Entspricht es dem, was früher passiert ist? Es muss einen Grund dafür geben. Die fehlende Charakterentwicklung. Da habe ich mir vorhin überlegt, als ich es nochmal gelesen habe, keine Entwicklung ist auch eine Entwicklung. Das passiert. Also nicht jede Figur muss sich entwickeln oder kann sich entwickeln. Es gibt Figuren, die sind gefangen in der Welt, in der sie sind. Es gibt Figuren, die wollen sich nicht entwickeln oder die entwickeln sich zurück. Das hängt von der Geschichte ab. Und es ist dann nicht mehr ein Held, sondern wie wir sagen, ein Anti-Held. Ist auch eine Hauptfigur. Das muss nicht unbedingt positiv sein. Die Figuren, die mich besonders nerven, sind Figuren ohne Probleme. Also die einfach da sind und mir erzählen, was sie gerade machen. Und es wird an diesen Romanen, erkennt man es, es ist dieses Show, don't tell. Zeigen, es muss irgendwas passieren, die müssen richtige Probleme haben. Und also der Autor muss nicht nur die ganze Zeit erzählen, dass diese Figuren sich darüber Gedanken gemacht hat, dass es gegebenenfalls Probleme haben könnte. Wir müssen die Probleme miterleben. Wir müssen diese Probleme sehen. Und wenn die Figur ein wandelndes Klischee ist, keine Motivation hat, sich nicht entwickelt oder nicht in der Geschichte entwickelt, wie es sein sollte, keine Probleme hat, dann entstehen sinnlose, leere Dialoge, die einfach da sitzen, um Platz zu schinden. Und ich schreibe dann immer im Manuskript, was bringt uns das? Ist es gut für die Figurenentwicklung? Ist es gut für die Geschichte? Lernen wir etwas über diese Welt? Und das ist schon wieder das Prinzip von Show, don't tell. Wenn die Figuren miteinander reden, diese Dialogen sind sehr wichtig, können wir viel über ihre Umwelt erfahren. Ein Roman spielt 1945 in Deutschland. Anstatt zu beschreiben, aus der Perspektive des Autorialerzählers, es ist eine Welt in Trümmer, bla bla bla, reden die Figuren miteinander und sagen, was die erlebt haben. Das heißt, die Welt wird geschildert aus der Perspektive dieser Figuren, sodass wir uns immer mehr mit diesen Figuren identifizieren. Und meine persönlichen Leitsätze als Lektorin, wenn ich lese oder wenn ich redigiere, ist, man darf nie vergessen, Bücher sind wirklich magisch, da kann alles passieren. Es gibt keine Grenzen. Solange es nachvollziehbar ist, solange es logisch ist. Ich weiß nicht, ob Sie schon Diana Gabaldon gelesen haben, aber ich habe persönlich mich nie gefragt, wie es sein kann, dass sie sieht einen Stein, Hinkelstein, sie stößt sich dagegen und kommt in eine andere Epoche. Es ist total absurd, funktioniert nicht, oder vielleicht. Aber in dem Roman ist es so geschildert, dass man dran glaubt. Bei Twilight. Die Frau verliebt sich in einen Vampir. Irgendwann bei Band 5 wird sie schwanger von einem Vampir. Ein Vampir ist tot. Das heißt, es ist nicht logisch, es ist in unserer Welt nicht realistisch. Aber es ist so gemacht, man hat sich mit diesen Figuren so identifiziert, dass es letzten Endes funktioniert und glaubwürdig ist. Und das ist das Wichtige, was ich immer, egal welches Genre, ob es Fantasy ist, romantische Frauenunterhaltung, historische Romane, wichtig ist, dass es glaubwürdig ist und gut geschildert ist. Und das wird uns mit diesen Menschen identifizieren können und dass man immer, sich immer fragt, ist es, kann es sein, kann es funktionieren? Und was, und etwas, was auch sehr wichtig ist, deswegen sind auch diese, meiner Meinung nach, diese Karteikarten oder es kann was auch immer sein, also diese, eine Liste der Eigenschaften, der Wohnorte und so weiter, ist sehr wichtig, weil das kommt nicht ins Buch, aber man muss es schon wissen. Aber man muss gleichzeitig immer dran denken, was weiß ich über diese Figuren, was in diesen Karteien ist, was der Leser nicht weiß. In den Köpfen, das habe ich öfters erlebt, der Autoren, leben die Figuren weiter. Die haben ein Vorleben, die in diesen Karteikarten ist, oder eine Vorgeschichte, die vielleicht später veröffentlicht wird. Und, Entschuldigung, Autoren denken nicht dran, dass der Leser es nicht weiß. Immer fragen, habe ich wirklich alles über meine Figur erzählt? Kann das der Leser wissen? Und wenn er es nicht weiß, es muss nicht dann wieder geschildert und als er klein war, ist das und das passiert, sondern im Rahmen eines Dialogs, im Rahmen der Handlung immer wieder neue Informationen hinzufügen, um diese Figur immer komplizierter zu machen, beziehungsweise vielfältig. Und ich denke auch, dass man seine Figuren lieben oder hassen muss. Man muss irgendeine Reaktion haben denen gegenüber. Das heißt, wenn eine Figur ihnen egal ist, wird sie auch dem Leser egal sein. Warum sollte ich über eine Figur lesen, die sie nicht aufregt, die sie nicht ärgert? Warum sollte ich über eine Figur lesen, die ich nicht selbst geschaffen habe, aber die sie nicht gepackt haben? Das ist wirklich das Wichtigste. Sie wollen mit diesen Menschen leben oder sie hassen sie. Und im Roman, während man es schreibt, glaube ich, passiert es auch öfters, dass man die Figuren liebt, dann man sich über die ärgert, weil die sich weiterentwickeln, nicht wie man es gerne hätte. Obwohl der Autor sagt, verdammt nochmal, ich habe dich erschaffen. Tu, was ich will. Man muss mit seinen Figuren reagieren und das sind meiner Meinung nach, aber da glaube ich, ist es, weil ich zu viele Bücher gelesen habe und weil ich die liebe, es sind lebende Wesen. Es sind einfach lebende Wesen und das Schwierigste ist, auch für einen Autor, eine Figur zu töten. Das ist furchtbar. Und wenn Sie gute Figuren geschafft haben, dann bekommen wir im Verlag also Drohbriefe, weil Sie die Figur umgebracht haben. Es ist passiert bei Karen Slaughter. In einer Reihe am Schluss stirbt nach 6 Bänden ungefähr der Ermittler, den alle geliebt haben. Und wir haben wirklich Drohbriefe im Verlag bekommen. Wie konnte sie es wagen? Der muss sofort wieder leben. Das geht gar nicht. Was soll seine Frau machen? Was soll ich jetzt lesen? Und wir mussten die amerikanische Autorin fragen, was sollen wir machen? Wie sollen wir reagieren? Und das Lustige ist, finde ich, an der Geschichte, das ist wie in Stephen King Misery. Das ist, was passiert in Misery. Sie hat, ein Autor hat eine Figur umgebracht. Sie schnappt in sich und sperrt ihn ein und solange er nicht die Geschichte glaubwürdig geschrieben hat, wie diese Figur wiederkommt, wird sie ihn weiter foltern und quälen. Und er schreibt eine erste Fassung, weil er will schnell weg, die Frau ist total wahnsinnig. Aber nein, es ist nicht glaubwürdig. Man darf Leser auch nicht für Idioten verkaufen, für dumm verkaufen. Und ich finde, denken Sie immer an Misery. Und denken Sie immer an diese Leserin, die sogar bereit ist, den Autor zu foltern, damit ihre Lieblingsfigur wiederkommt und immer wieder schreiben muss. Also das geheime Leben der Figuren ist sehr komplex, aber sie, Autoren sind diejenigen, die schaffen. Und die sind, ich bin nur, mein Job ist es nicht, diese Figuren zu schaffen, sondern zu kritisieren, meistens, und sie weiterzuentwickeln. Und ich freue mich, wenn Sie auch schöne und einzigartige Figuren schaffen. Dankeschön. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne fragen, oder?
Danke fürs Zuhören. Frau Delers, wie gesagt, gleich noch ein paar Minuten bei uns am 26-Stand, wenn noch jemand Fragen hat, die er sich vielleicht in der großen Runde nicht getraut hat zu fragen. Danke fürs Zuhören und viel Spaß beim nächsten Vortrag.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.